Welt von Venedig nach Paris fährt ein. Wir bitten alle Passagiere, darunter Galileo-Reporter Christoph Karasch, sein Ticket im Wert eines Kleinwagens bereitzuhalten. Der Zug fährt pünktlich ab.
Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Experience-Ausgabe unseres Galileo-Podcasts. Ich bin Stefan Gödde und werde heute mit meinem lieben Kollegen Christoph Karasch über ein Erlebnis sprechen, ja, das nicht vielen Menschen auf dieser Welt vergönnt ist. Christoph ist nämlich mit dem teuersten Zug der Welt mitgefahren. Eine Nacht in der Grand Suite kostet dort tatsächlich so viel wie ein Kleinwagen. Unglaublich, lieber Christoph. Ich grüße dich.
Hallo Stefan.
Wen musstest du bei uns in der Redaktion bestechen, um so eine Reise machen zu dürfen?
Also das war wirklich ein, na, Politikum will ich nicht sagen, aber man musste das schon sehr genau kalkulieren und durchdenken, wie wir uns das tatsächlich leisten können. Ich kann schon mal spoilern, der einzige Weg, wie es dann am Ende geklappt hat, war, dass ich mir mit unserem Kameramann Marius, liebe Grüße an dieser Stelle, eine Grand Suite teilen musste. Nur so war es irgendwie von Produktionsseite kalkulierbar. Es hat den Luxus, vielleicht für mich das Luxusgefühl und das Erlebnis etwas geschmälert, mir mit Marius eine Kabine teilen zu müssen.
Aber es ist gut fürs Teambuilding.
Absolut. Nein, wir verstehen uns auch super und es hatte natürlich was von Klassenfahrt, umso mehr. Und war ganz, ganz toll. Ich meine das auch mit einem Augenzwinkern. Aber ja, natürlich ist das auch, müssen wir das ja durchdenken. Lohnt sich das? Können wir uns das leisten? Als Sendung, als Produktion. Und da haben wir hin und her gechinscht und ich bin ganz froh, dass es geklappt hat, weil das natürlich einmalig war.
Ein einmaliges Erlebnis tatsächlich wahrscheinlich im gesamten Leben. Oder wenn du an dieses Erlebnis zurückdenkst, was ist dir tatsächlich am meisten in Erinnerung geblieben?
Also über allem schwebt, dass das der größte Luxus war, den ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Und das Gefühl, was ich aber mit nach Hause genommen habe, war, dass ich trotzdem am Ende den Eindruck hatte, ich habe das gar nicht genug nutzen können. 24 Stunden dauert diese Reise und irgendwie stand der Luxus, den ich zwar erlebt habe, in keinem Verhältnis zu diesem vielen, vielen Geld, das die Reise eben kostet. Das Wort, was mir da als erstes einfällt, war Nutzstress. Ich wollte alles so viel wie möglich aufsaugen, aber am Ende sind 24 Stunden eben auch doch leider nur 24 Stunden.
Ich werde dich gleich nochmal fragen, ob du glaubst, dass die normalen Gäste auch diesen Nutzstress empfinden. Dann wäre es natürlich doof, dann wäre es irgendwie blöd rausgeschmissenes Geld. Aber wir fangen nochmal von vorne an. Ja. Wie geht das los? Also die Produktion hat gesagt, lieber Christoph, komm, du machst das immer so schön und bist so ein netter Kollege. Wir geben dir einfach mal ein Ticket im Wert eines Kleinwagens. Von wie viel reden wir da genau eigentlich?
Also es gibt in dem Zug verschiedene Kategorien mit verschiedenen Preisen logischerweise auch. Und wir durften in die zweithöchste Kategorie einziehen, die für diese besagten 24 Stunden 24.000 Euro kostet.
Da verstehe ich, dass man, also pro Stunde ein Tausi, wenn man so will, ja. Da kommt man wirklich in Stress. So viel kann man ja gar nicht wegessen und wegschlafen.
Also es ist mit nichts vergleichbar, was man so aus dem normalen Leben kennt. Selbst wenn man sich mal irgendwie, ne, einen großen Urlaub leistet oder so. In diese Kategorien, 1.000 Euro pro Stunde kommst du nie mit keinem Helikopterflug, mit nichts, was man sich ansonsten so groß ausdenken könnte, was man sich vielleicht im Leben mal leisten wollen würde, als Normalsterblicher.
So, und jetzt versetze ich mich mal in deine Schuhe und denke mir, welche Schuhe packe ich ein? Weißt du, was ich meine? Das ist ein Luxus. Ja. Wie, was packt man? Erstmal 24 Stunden würde ich erstmal denken, würde eine Joggingbuchse reichen eigentlich.
Aber eigentlich schon.
Was und hast du eingepackt?
Es gab verrückterweise eine Art Kleiderordnung. Also es gab vorher eine Ansage, wäre zu viel gesagt, aber ein Wunsch, eine Äußerung, wie man sich kleidet. Jeanshosen sind an Bord zum Beispiel nicht gerne gesehen.
Verpönt so. Ist das Wort.
Verpönt, richtig, genau. Hat da nichts zu suchen. Ich habe also die für meine Verhältnisse feinste Stoffhose mir gesucht, die ich hatte. Das war eine dunkelblaue Chino, jetzt auch nichts Besonderes. Aber damit habe ich sozusagen den Grundregularien schon mal entsprechen können. Und ich hatte im Koffer dann auch noch den feinsten Anzug, den mein Kleiderschrank so hergibt. Mit Krawatte und allem Pipapo hatte ich dann auch noch eingepackt, weil das auch der Dresscode fürs Abendessen, fürs große Dinner am Ende ist. Also das war das, was feststand, und der Rest war so ein bisschen Freestyle. Aber nee, man will schon schick aussehen. Man will da jetzt nicht negativ auffallen an Bord.
Wir kennen uns ja jetzt auch schon ziemlich lange. Ich habe dich noch nie so richtig im Anzug gesehen. Das ist jetzt nicht dein natürliches Outfit, ne?
Überhaupt nicht. Nee, ich bin auch relativ froh, ein anzugfreies Leben führen zu können. Es ist nicht ganz meine natürliche Garderobe. So alle 2 Jahre, wenn mal irgendwie eine Hochzeit ansteht, genau, so klar, dann mache ich mich auch gerne schick, aber es ist auch völlig okay, wenn der Anzug danach dann wieder im Kleiderschrank verschwindet für eine gewisse Weile. Das fühlte sich schon wie Verkleiden an, auf jeden Fall.
Okay, also du stehst jetzt da, ich habe es eben gesagt, es ging in Venedig los, ne?
Genau.
Oder? Du stehst dann da, hast ein Ticket in der Hand, das 24.000 Euro wert ist. Wie beginnt dieses ganze Abenteuer dann vor Ort? Wie muss man sich das vorstellen?
Du musst dir vorstellen, dass die Überforderung erstmal wahnsinnig groß ist. Also es ist der ganz normale Hauptbahnhof in Venedig, aber wenn dann plötzlich dieser Zug, dieser legendäre Zug einfährt und die roten Teppiche ausgerollt werden, kein Scherz, also vor jeder Waggontür wird ein kleiner roter Teppich ausgerollt und dann steht dort das Personal bereit in diesen tollen Pagenuniform, also so wie man sich das aus der goldenen Zeit, aus den 1920er Jahren, aus Filmen irgendwie vorstellen kann, so sehen die Menschen dort aus. Und da sind wir schon direkt beim Thema Staunen. Da klappt die Kinnlade sofort runter und du denkst, okay, wow, jetzt geht die Zeitreise los. Eben noch war es der normale Hauptbahnhof von Venedig. Jetzt sind wir irgendwo zwischen 1890 und 1920 stehen geblieben.
Aber ich finde, es ist aber auch angemessen. Stell dir vor, du aus deiner persönlichen Brieftasche zahlst 24.000 Euro. Dann möchtest du auch bitte, dass dir der rote Teppich ausgerollt wird.
Minimum. Wahrscheinlich gehört das dazu, wenn man in solchen Kreisen verkehrt. Wir können nachher tatsächlich auch mal über 1, 2, 3 Gäste sprechen, die ich entweder beobachtet habe oder mit denen ich sogar auch sprechen durfte vor der Kamera. Die sagen natürlich interessante Dinge, so genau, über deren Lebensrealität.
Du stehst dann da und hast deinen Anzug im Koffer und gehst über diesen roten Teppich. Wie sieht dieser Zug eigentlich aus?
Er ist dunkelblau und hat ganz viele goldene Buchstaben überhalb der Fensterleiste und ein goldenes Logo von dieser Firma, die diese Reise eben anbietet. Und das sieht alles wahnsinnig edel aus der Zeit gefallen aus. Es ist wirklich auch ein alter Zug. Das ist überhaupt nicht mit einem TGV oder einem deutschen ICE oder so vergleichbar. Das ist so ein alter Bummelzug und genauso muss er, glaube ich, auch sein. Also den kannst du nur bis zu einem gewissen Grad modernisieren, weil man möchte ja auch dieses Gefühl von, ich reise ein bisschen zurück in der Zeit. Das gehört, glaube ich, dazu.
Wenn du gerade sagst Bummelzug, der ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schnell unterwegs. Man könnte mit einem normalen ICE, TGV, was auch immer, schon ein bisschen schneller von Venedig nach Paris kommen.
Absolut, 24 genau. Stunden. Die Reise dauert 24 Stunden, aber er bummelt vor allem ja nachts dann auch, aber tagsüber eben auch, dass du nicht an den schönen Sehenswürdigkeiten beziehungsweise der schönen Landschaft so vorbei rast. Darum geht es gar nicht, sondern es geht natürlich um ein Entschleunigen und darum nicht als Schnellster am Ziel zu sein, sondern irgendwie dann schon auch das Ganze als ausgedehnte Erfahrung genießen zu können. Aber und je langsamer ein Zug fährt, desto weniger ruckelt er auch nachts. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, was das Schlafen zumindest etwas angenehmer macht.
Und das ist sehr wichtig. Aber ich muss kurz zusammenfassen. Eigentlich dreifach stressful. Ja, also erstmal, was nehme ich mit? Dann, wo kriege ich eigentlich die Kohle her? Im normalen Universum sozusagen, genau, wenn Galileo nicht zahlt. Dann, wie kann ich eigentlich diese ganze Kohle abwohnen? Und dann muss ich eigentlich auch noch, ich fahre durch die wunderschönen Alpen und muss eigentlich auch noch die Landschaft. Also ich muss nicht nur das Innere sozusagen genießen, sondern auch das Äußere.
Richtig, genau. Also du kommst auch schon in das Gefühl rein, was ich hatte. Wo sollen wir anfangen? Wie kann ich noch ein paar Augen haben oder so, dass ich das alles irgendwie greifen und festhalten kann.
Dann nehmen wir uns mal mit. Also man wird dann begrüßt und dann geht ihr dann, Marius und du, also dein Kameramann und du, ihr wurdet dann auf eure Suite geführt oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, wir waren, wie gesagt, in der zweithöchsten Kategorie, was bedeutet, dass wir uns mit einem anderen Passagierpaar einen ganzen Waggon geteilt haben. Also 2 Grand Suites sind in so einem Waggon und es sieht es sieht alles edel aus. Es ist alles holzvertäfelt. Alles hat, wo es geht, noch eine Vergoldung an irgendwelchen Lettern, die dort an den Wänden hängen. Und dann geht diese, ich hätte fast gesagt Mahagonitür, ich weiß nicht, ob das stimmt vom Material her, aber geht diese schwere Grand Suite-Tür auf und dann eröffnet sich quasi unser kleines Universum für die nächsten 24 Stunden. Und das ist erstaunlich groß. Also ein halber Waggon kann man sich wirklich ungefähr so vorstellen wie die Waggongröße, die wir auch in Deutschland so kennen. Die Hälfte davon bildet so eine Grand Suite und das ist schon wirklich eine kleine Wohnung. Das heißt, du hast vorne ein edles Sofa, daneben die Essecke und im hinteren Bereich, nicht ganz abgeschlossen, das ist alles ein großer Raum, aber im hinteren Bereich quasi dann das Schlafgemach, entweder als Doppelbett gestaltet, wenn man dann ein Paar ist, ein Ehepaar oder wie auch immer. Marius und ich haben uns für die Twin-Bett-Variante entschieden. Also das
also
eine Bett.
Teambuilding jetzt nicht so.
Also zumindest nicht aufs Äußerste, richtig, genau. Ich habe dann die netterweise die Fensterseite bekommen und Marius hat an der Wand, an der Innenwand geschlafen.
Schnarcht,
und so haben wir uns dann. Ich habe mir Ohrstöpsel reingemacht. Ich habe ihn nicht schnarchen hören. Und nein, meines Wissens nach schnarche ich selber auch nicht.
Okay.
Und dann kommt ja aber erstmal, man kommt ins Staunen aufgrund der Schönheit, auf wie das gestaltet ist, wie detailverliebt und wie original wohl auch. Das ist ja alles eine Nachbildung bzw. eine Restaurierung von dem, wie dieser Originalzug damals ausgesehen hat. Da gibt es erstmal wahnsinnig viel zu entdecken an Kunst, an Gemälden, an den Wänden, an Verzierungen. Und dann kommt aber Lino, unser persönlicher Butler, mit dem Kaviar und dem Champagner. Denn man muss natürlich auch in der Hinsicht standesgemäß starten mit dieser
Gleich
Reise.
Zur Begrüßung.
Gleich zur Begrüßung. Da sind keine 5 Minuten an Bord vergangen. Da hatte ich schon den ersten Happen Kaviar im Mund.
Und auch zum Drehen leicht einsitzen und keine Termine ist eigentlich auch mega für so eine Reise, oder?
Es wäre schon schön. Und ich habe gehört, der Champagner ist sogar die ganzen 24 Stunden über kostenlos, all inclusive sozusagen. Ich habe es nicht ausgereizt, weil erstens mussten ja nun auch noch ein bisschen arbeiten und zweitens ist Champagner jetzt auch nicht so das Getränk meiner Wahl. Aber das kann man wohl, da versiegt die Quelle offensichtlich nie in diesen 24 Stunden.
Du hast nicht mal einen Begrüßungsschampus genommen, Christoph.
Doch, den einen ja.
Okay, gut.
Aber natürlich, zum Kaviar, den gab es dann schon. Interessanterweise ist es mit dem Kaviar ein bisschen anders. Solltest du im Laufe der Reise doch noch mehr Lust auf Kaviar bekommen, schlägt er zu Buche, den musst du dann selber bezahlen. Und das kostet so ein kleines Döschen, ich weiß nicht, 25 Gramm, 50 Gramm, ich habe es gerade nicht genau im Kopf, kostet dann nochmal 750 Euro extra.
Ja. Also man darf Und, entschuldige mal bitte, wir haben 24.000 für so eine Nacht bezahlt.
Ja, aber da kriege ich Schnappatmung, wenn ich mir vorstelle, ich bestelle aus Versehen irgendwie noch so ein Döschen und weiß nicht, dass das dann auf meine Rechnung geschlagen wird. Und dann steht das da daher. Gott, oh Gott, da hätte ich aber einen Schweißausbruch.
Ich glaube, dann hätte dich die Galileo-Produktion auch angerufen danach. Und hätte gesagt,
also wahrscheinlich,
mein lieber Freund, was ist da passiert?
Was ist da passiert? Hat ein bisschen zu viel Lust auf Kaviar gehabt.
Darf ich dich nochmal ganz kurz fragen? Du hast oft gesagt, das ist so vergoldet. Um ehrlich zu sein, in meiner Fantasie, wenn ich Gold höre, sehe ich Donald Trumps Anwesen, wo alles aus Gold ist, aber ist nicht so wahnsinnig geschmackvoll. Aber wie war das in diesem Zug?
Ja, nein, sehr geschmackvoll. Also das ich kenne mich so Innenarchitektur designmäßig wirklich schlecht aus. Ich kann das nur als Laie erklären, aber nein, es war alles wahnsinnig stilvoll, dieser Mix aus vor allem der Holzoptik und dann so sehr gekonnt eingesetzte, vergoldete Elemente, das hatte schon wirklich Stil. Allein der goldene Wasserhahn der eigenen Dusche, die man im eigenen Badezimmer in der Grand Suite zum Beispiel hat. Also das ist aus Marmor und vergoldete Wasserhähne. Ich meine, hallo.
Und hallo, du mit deinen blauen Chinos da drin. Hallo? Weißt du, was ich meine?
Meinst du es zu wenig?
Nein.
War das doch, war ich doch schlecht gekleidet?
Ich finde, es schreit nach einem Smoking, aber Chinos, why not?
Ja.
Wie waren denn die anderen gekleidet? Sag mal, du hast eben gesagt, ihr habt dann auch, also ihr habt natürlich erstmal einen Rundgang gemacht durch eure Suite, habt goldene Wasserhähne, habt wahrscheinlich euer Bett auch mal getestet, in dem es sich vermutlich dann schon auch gut schläft, wenn der Zug nachts langsam rattert und es ist wahrscheinlich auch eine gute Matratzenqualität, würde man annehmen.
Die Matratzenqualität ist gut, aber es gehört eben auch zur Wahrheit dazu, dass ein ruckelnder Zug ein ruckelnder Zug ist. Also bei allem Luxus, das können die gar nicht in Gänze abfedern oder ich weiß gar nicht, was da möglich wäre. Wenn es ruckelt, dann ruckelt's und das habe ich nachts durchaus auch gespürt. Also ich habe nicht wahnsinnig gut geschlafen. Es war die teuerste Nacht meines Lebens, aber nicht die Prinzessinnen-Schlafnacht. Das ist vielleicht auch gar nicht leistbar. Da muss man vielleicht auch wirklich einfach mal realistisch bleiben und auch wenn die Ansprüche als Gast noch so hoch sind, es bleibt halt ein Zug, der durch Europa ruckelt. Klar bewegt sich da was.
Klar, und du hast gerade gesagt, die anderen Gäste, die natürlich aber aus ihrem eigenen Portemonnaie so viel Geld auf den Tisch legen, um das zu erleben. Was sind das für Menschen? Also sind das Multimillionäre? Ist das irgendwie, was kostet die Welt? Scheißegal. Oder ist das ein ganz besonderer Anlass gewesen, warum sich das manche Menschen gönnen?
Sowohl als auch. Also sie sehen alle sehr wohlhabend aus. Wir durften natürlich um Gottes Willen nicht alle filmen. Das heißt, ich habe immer so ein bisschen mit dem Blick so links und rechts und das dann versucht einzuordnen, was für Menschen sind das hier? Und aus welchen Gründen sind sie möglicherweise da? Und das war total spannend zu beobachten, weil ich mich zum Beispiel an ein Pärchen mittleren Alters erinnere, die da in dem einen Speisewagen relativ teilnahmslos rumsaßen. Sie, um nicht zu sagen, sie wirkten relativ gelangweilt. Und da ist dann mein Kopfkino oder meine Gedankenwelt so ein bisschen angesprungen, dass ich dachte, okay, bei denen kommt es wirklich nicht aufs Geld an. Und diese Reise ist gar nicht jetzt so die Erfüllung eines Lebenstraums, sondern so, ja, muss man auch mal mitgemacht haben. So, dann machen wir das jetzt gerade. Aber ich dachte zwischendurch so ein bisschen und meine das gar nicht böse, dass so viel Geld und so viel Luxus eben durchaus auch etwas taub machen oder stumpf machen kann. So wirkten die beiden, bei allem Respekt. Aber dann gab es auf der anderen Seite auch Menschen, mit denen wir sprechen durften, auch vor der Kamera, die sagten, hey, das ist mein absoluter Lebenstraum. Ich wollte immer mit diesem Zug fahren. Und darauf wurde dann gespart. Ich würde diesem Paar jetzt unterstellen, dass sie auch im normalen Leben, die verdienen sehr gutes Geld, aber möglicherweise ist das eben einfach was, das haben die sich zusammengespart, um es jetzt dann endlich auch zu erleben. Und die haben auch gesagt, wir sind hier mit den höchsten Erwartungen angereist und waren auch bereit, das Kleinste zu kritisieren. Ja. So, also relativ große, hohe Ansprechhaltung. Und sie haben aber auch dann gesagt, wir haben nicht das Geringste gefunden bis zum jetzigen Zeitpunkt, was man auch nur ansatzweise kritisieren könnte.
Aber für mich zum Verständnis, es ist tatsächlich als auch für diese Ultra-Reichen oder für die, die sich das dann gönnen, das ist auch eher als Erlebnis gedacht, also nicht als reines Transportmittel, weil man kommt natürlich von Venedig nach Paris auch irgendwie anders und schneller.
Genau, nein, also ist schon als Erlebnis konzipiert. Es ist nicht mehr der Transportweg, der es ja früher, ganz kurzer Geschichtsexkurs war, in den 1880ern ging das los mit diesem legendären Zug. Damals gab es noch keinen Flugverkehr und diese originale Route von Paris nach Istanbul, das war sozusagen das Nonplusultra, wenn du einmal quer durch den Kontinent Europa reisen wolltest und war tatsächlich Transportmittel. Aber das hat sich heutzutage umgekehrt. Es ist hat mit Transport nichts zu tun. Man würde ganz anders nach Paris kommen. Soll ein Erlebnis sein. Genau.
Weißt du eigentlich, ob das ausgebucht ist? Also kommt das tatsächlich gut an? Oder ist das auch so speziell und so spitz, dass man denkt, da wäre noch Platz in der einen Suite?
Ich kann dir gar nicht sagen, ob wir ausgebucht waren. Bis zu 180 Passagiere haben Platz in dem Zug, in den verschiedenen Übernachtungskategorien. Und abends in diesem auch toll gestalteten Piano-Waggon, also dem Party-Waggon, würde ich jetzt mal sagen, der edlen Bar, wo dann die Cocktails auch ausgeschenkt wurden, da war es abends schon knackevoll und da war die Stimmung auch richtig, richtig gut. Ob das 180 Menschen waren, weiß ich nicht, aber ganz offensichtlich lohnt sich dieses Angebot. Also man kann ja nur mal überschlagen, selbst wenn nur 100 Leute an Bord sind, was für Umsatz dort gemacht wird innerhalb dieser 24 Stunden. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Kostet aber natürlich auch eine Menge, so einen Service anbieten zu können.
Und es sind auch viele Menschen tatsächlich im Dienst. Du hast gesagt, ihr hattet euren eigenen Butler. Den habt ihr auch genutzt, hoffe ich.
Den haben wir auch genutzt. Es war mir immer etwas unangenehm. Also auch wenn ich wusste, er ist nur für uns und eben diese andere Partnerkabine in unserem Waggon da, muss er das eben 24 Stunden rund um die Uhr sein. Und selbst wenn er sich gerade mal ein Minütchen aufs Ohr gelegt hat, weil auch Lino, so hieß er, mal müde wird, ist ja logisch. Und wenn man ihn genau dann rausklingelt, dann muss er halt am Start sein. Es ist so ein bisschen, am nächsten Morgen saß ich im Bademantel dort, weil ich gerade aus meiner goldenen Dusche kam, habe den sogenannten Lino-Button gedrückt, so hat er ihn selber genannt, wenn du was von mir brauchst, dann drück einfach den Lino-Button und dann komme ich. Und keine 15 Sekunden später klopfte an die Tür und war also bereit und ich saß da in meinem Bademantel und ließ mir das Frühstück bringen. Das ist, kann sein, dass es Menschen gibt, für die das ganz normal ist und die das einfach so nutzen, wie es eben angeboten wird. Mir war das immer wahnsinnig unangenehm.
Das sind wir tatsächlich nicht gewohnt, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Aber die Frage ist dann tatsächlich, also was mich interessieren würde, wenn ich so viel Geld wirklich als Privatperson ausgeben würde, und jetzt habe ich meinen eigenen Privatbutler und einen goldenen Wasserhahn, aber das Essen in so einem Zug, das muss ja da auch irgendwie gekocht werden. Und um ehrlich zu sein, jetzt ICE, Deutsche Bahn ist schon gut, Currywurst Pommes und was es da auch immer gibt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Zug ein bisschen anders aussieht und schmeckt.
Absolut, ja. Ich habe irgendwie im Kopf, dass die Deutsche Bahn auch immer sagt, es ist schwer, im Zug zu kochen. Also erwärmen geht wohl, und das ist ja das, was im deutschen Bordbistro dann auch so funktioniert und gemacht wird. Aber kochen geht offensichtlich doch, weil es ist Sterneküche, die dort angeboten wird. Sowohl ein Sternekoch aus Paris hat das Menü auf dieser Zugreise oder für diese Zugreise kreiert. Und da sind, ich musste mir das tatsächlich notieren, weil ich auch da sehr, sehr, sehr schlecht bin. Aber ich kann hier kurz referieren, dass es Thunfisch-Tatar auf Basilikum-Nektar gab. Es gab das zarteste Kalbsfilet, das du dir auch nur ansatzweise vorstellen kannst. Es gab zum Nachtisch Erdbeer-Vanille-Baiser mit Limoncello übergossen. Und zum Frühstück, absoluter Knaller, nicht unbedingt mein Favorit, aber man ahnt die Exklusivität, Hummer auf Toast und Rührei mit Trüffel, mit so schwarzen Trüffeln. Völliger Wahnsinn.
Galileo-Reporter zu sein, ist ein Knochenjob, Christoph. Furchtbar.
Es ist hart, ja. Also ich kam aus dem Staunen nicht mehr raus und dachte zwischendurch auch, wo soll das noch hinführen?
Ja, aber du hast gesagt, dass sich das tatsächlich zwischendurch gestresst hat. Und das kann ich mir vorstellen. Mhm. Weil, also ich meine, was war denn da noch alles zu erleben? Du hast gesagt, es gab auch eine Abendunterhaltung. Kann man sich dann auch vorstellen, gibt es dann da eine Band oder ein Streichorchester? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, das Abendprogramm fand zum einen in dem einen Restaurantwagen statt, wo dann zwei Kapellmeister, zwei Musiker durch die Gänge und an den Tischen vorbeigekommen sind und tolle, also 20s so Jazzmusik gemacht haben, der eine mit Trompete, der andere mit Gitarre, und dann haben sie noch zweistimmig gesungen. Das war quasi die Einstimmung in den Abend, und der Höhepunkt war dann die erwähnte Piano-Bar, der Piano-Bar-Wagen, wo sich dann wirklich alle auch teilweise im Smoking bis... Ich hatte keinen. Ich habe mich so schön gemacht, wie ich konnte. Aber ansonsten war das Smoking und Abendkleid war da natürlich die Kleidung der Wahl. Und da sind diese beiden Musiker dann so richtig aus sich rausgekommen und saßen am Klavier und haben von New York, New York über Ich bin der König im Affenstall, der höchste Klettermax, also Dschungelbuch, alte Zeit und so, all diese Lieder haben sie da ausgepackt und haben auch Gäste eingeladen, mit ihnen zu singen. Also es hatte auch ein bisschen was von einer Karaoke-Party, und das war dann schon nah dran an Ekstase, muss man schon sagen. Also da haben
Ekstase bei den Schönen und Reichen.
Die feine Gesellschaft so richtig
ausgerastet. Dschungelbuch, Ekstase, Eskalation.
Ja, so kann man sich's vorstellen.
Und du warst dabei, mittendrin.
Und ich war dabei, ich habe mir einen Cocktail gegönnt, aber auch der war nicht inklusive, da kostete so ein kleines Glas 25 Euro, das habe ich dann noch berappen können. Habe ich auch nicht der Produktion in Rechnung gestellt, das habe ich privat bezahlt.
Du gute Seele, vielen Dank. Okay, also das war der Abend. Der nächste Morgen ist dann, du hast Lino im weißen Bademantel begrüßt und hast dir Hummer-Toast servieren lassen.
Genau.
Wie endet dann diese Reise in Paris?
Na, man kommt dann genau ich weiß nicht mehr genau, welcher dieser vielen Pariser Bahnhöfe es war, Gare du Nord oder Gare de l'Est oder wie sie alle heißen. In einem dieser Bahnhöfe sind wir dann angekommen, und dann ist im Prinzip das gleiche Spiel wie in Venedig, nur rückwärts. Der rote Teppich wird dann wieder vor jeder Waggontür ausgerollt, und dann wird sich natürlich persönlich verabschiedet. Da steht auch die gesamte Mannschaft, steht vor dem Zug Spalier. Spalier ist so viel gesagt, aber die stehen vor dem Zug und du gehst an allen vorbei mit Handshake, und die Kapelle, die beiden Musiker spielen auch nochmal, und es hat so einen richtig standesgemäßen Abschluss. Und das ist auch das, was bei mir hängen geblieben ist, dass diese, als ich die Menschen da alle nochmal gesehen habe, dass die dafür sorgen, dass es dieses tolle Leben an Bord gibt. Das muss ja ein unglaublich strenges, anstrengendes Training sein, was man dadurch laufen muss, um eben zum Beispiel ein Lino, ein Butler zu sein, weil der mehrere Jobs auf einmal macht. Also in einem Hotel wären das verschiedene Personen mit verschiedenen Jobs. Der ist Rezeptionist, der ist persönlicher Butler, der ist Concierge, der ist Kellner, der ist macht das Housekeeping selber und alles in einer Person und zwar 24 Stunden nonstop. Mhm. Und hat trotzdem die glaubwürdigste gute Laune, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das war ganz toll zu sehen, mit wie viel Leidenschaft die Menschen dort an Bord eben dafür sorgen, dass die Reichen und Schönen da auch wirklich die perfekte Zeit haben und dass sie auch wirklich am Ende nicht das Geringste zu kritisieren haben. Denn das ist das einzige Ziel.
Und die geben wahrscheinlich auch ein bisschen Trinkgeld, könnte ich mir vorstellen. Du hast das sehr genossen, höre ich dir an. Würdest du privat so viel Geld ausgeben für diese 24 Stunden?
Nein. Aber das sage ich natürlich aus meiner ganz normalen Perspektive, dass 24.000 Euro, du hast es genauso anmoderiert, ein Kleinwagen sind. Also ich könnte mit dem Geld ja ganz andere Sachen oder würde auch ganz andere Sachen damit anfangen, wenn ich das Geld zur Verfügung habe, als sie in 24 Stunden und sei der Luxus noch so groß, so auf den Kopf zu hauen. Das würde mir in der Seele wehtun.
Aber es ist eine wunderbare Geschichte, die du im Namen von Galileo erlebt hast und wir durften alle dabei sein.
Ich kann nur Danke sagen, wer auch immer auf solche Ideen dann manchmal kommt, also Eva Baumgartner, liebe Grüße an die Kollegin, mit der ich diesen Dreh dann auch gemacht habe, aber dass ich dann derjenige bin, der angerufen wird und gefragt wird, hey, hast du Lust, das zu machen? Da verstehe ich die Frage schon nicht. Da kann die Antwort ja nur Ja lauten. Selbstverständlich, wann geht's los?
Genau. Und wer sich das hier mal angucken möchte, das, was Christoph erlebt hat, das kann man sich natürlich jederzeit bei uns auf YouTube in unserem Galileo-Channel und noch mehr spannende Reisen und Erlebnisse unserer Reporter, die findet ihr natürlich auch in unserer Galileo-Wissenswelt auf Join. Beide Links packen wir euch in unsere Shownotes. Vielen, vielen Dank, lieber Christoph.
Bis zum nächsten Mal. Danke, Stefan. Es war schön.
Und vielen Dank für euer Interesse. Ich bin Stefan Götte. Bis zum nächsten Mal.